Ich komme, trotz Nacht- und Sturmesflug, ich, der Edinburger Zug. Vielleicht kennen einige diese Worte, sind aus einem Gedicht von Theodor Fontane. Der war 1879 in Dundee in Schottland und berichtet über ein tragisches Ereignis. Das Gedicht heißt Die Brücke am Tay. Man hatte 2 Jahre zuvor eine Eisenbahnlinie in Betrieb genommen von Edinburgh nach Dundee. Und diese Bahn muss 2 Brücken überqueren, den Firth of Forth und den Firth of Tay. Unmittelbar am Nordufer liegt Dundee. Und dort kommt der Zug angeschnauft. Es war ein stürmischer Abend am 28. Dezember 1879. Und der Zug fährt auf die Brücke. Und wie er auf dem höchsten Punkt ist, da, wo die Schiffe drunter durchfahren können, die Brücke ist übrigens 3 Kilometer lang etwa, da bricht die Brücke ein und der ganze Zug fällt mit Mann und Maus in den Tay. Man hat später festgestellt, es waren 75 Leute, die dort ohne Chance waren, umgekommen sind. Ja, solche Ereignisse gehen irgendwo unter die Haut und die machen uns immer wieder nachdenklich, wo geht's eigentlich lang? Hat es für diesen Zug Warnungen gegeben, Hinweisschilder? Hat es schon, es gab bei Malerarbeiten immer wieder Hinweise von den Malern, dass sie Risse festgestellt hatten, aber es wurde nicht ernst genommen. Und so ging diese Reise in den Tod, 25 Meter fielen die Leute rein. Und sowas sollte uns einfach immer wieder zum Nachdenken anregen, wo geht eigentlich unsere Lebensreise hin, in welchem Zug sitzen wir? Sind wir sicher, dass wir ankommen, wo wir auch hinwollen? Gibt es Warnschilder auf diesem Weg? Und wenn wir uns umsehen bei unseren Nachbarn, bei unseren Mitmenschen, wo fahren die hin? Wie ist es mit ihnen? Können wir sie vielleicht warnen? Und das soll einfach mal ein kleiner Einstieg gewesen sein. Und ich möchte Ihnen auch sagen, der Anstoß für diese Predigt, der kam in einem Hauskreis. Wir hatten dort ein Gespräch und da kam die Meinung, dass man ja nicht so genau wissen könne, ob jemand wirklich verloren ist, wenn er nicht mit Jesus Christus geht. Ganz knapp zusammengefasst. Ist ja alles nicht so schlimm. Gott ist unendlich gnädig, das geht schon alles irgendwie. Das hat mich unheimlich erschüttert, diese Meinung, weil ich das überhaupt noch nie so gesehen hatte. Und ich dachte mir, da muss man wirklich mal nachgraben. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Wenn das schon unter Geschwistern solche Ansichten gibt, dann muss man da nachgraben. Und die Antwort findet man natürlich nur da in der Quelle der Wahrheit, in der Bibel. Und ich habe gesucht, wo findet man darüber Aussagen? Und da bin ich bei dem Matthäusevangelium im Kapitel 13 fündig geworden. Dieses Kapitel ist ja voller Gleichnisse über das Himmelreich, das Reich Gottes oder kurz das Reich. Ja, und das ist so ein zentraler, geheimnisvoller Begriff, dieses Reich Gottes. Sind sicher schon Millionen von Predigten darüber gehalten worden. Der Jesus, der Herr, der sagt einerseits, dass es nahe herbeigekommen ist. Er sagt, dass es mitten in uns ist, unter uns ist. Er sagt aber auch, dass man für sein Kommen beten soll. Das beten wir fast jeden Tag im Vater unser. Herr, dein Reich komme. Und in diesem Kapitel 13, da führt er 7 Gleichnisse auf, unser Herr. Und da geht es um einen Menschen, der guten Samen säte und auch Unkraut erntete. Es geht um ein Senfkorn, das ein Mensch säte und wo ein großer Baum draus wurde. Um einen Sauerteig, den eine Frau und das Mehl mengte. Um einen Schatz im Acker. Und der Mensch verkaufte alles und kaufte diesen Acker. Und es geht um einen Kaufmann, der eine kostbare Perle fand und verkaufte auch alles, um diese Perle zu kriegen. Und das letzte Gleichnis, das, worauf ich mich in dieser Predigt konzentrieren will, da geht es um ein Fischnetz, ganz ungewöhnlich. Ich möchte Ihnen erst einmal diesen Text vorlesen. Das ist also Matthäus 13, Vers 47 bis 52. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus ans Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknappern sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ja. Da sprach er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das Reich wird uns vorgestellt als etwas Wachsendes, überaus Kostbares, als etwas Erstrebenswertes. Und in diesem Kapitel, in diesen letzten Versen, in dem Fischnetz, da geht es um ein Auswahlverfahren, wie man in dieses Reich hineinkommt und die Kriterien dafür und die Folgen, ob man reinkommt oder nicht. Und bevor es richtig ernst wird, gibt es schon mal 6 Informationen vorab in diesem kurzen Text. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sich mal intensiver mit Gottes Wort befasst, welch ein Gehalt von Informationen in wie wenigen Worten verpackt ist. Das ist einzigartig, was Gott uns da mitgibt. Erstens mal, alle sind betroffen. Da steht Fische aller Art. Wir alle werden dort betroffen sein eines Tages. Es sagt auch was über den Zeitpunkt. Es geht nicht um das Reich Gottes, das jetzt schon mitten unter uns ist, sondern das, was kommen wird, wo wir hineinkommen, so Gott will, wenn der Herr wiederkommen wird, nämlich dann, wenn das Netz voll ist, wenn die Zahl der Leute erreicht ist, die Gott erreichen will. Als drittes, der Fang ist abgeschlossen worden. Es gibt kein Entrinnen, wir kommen raus aus der Anonymität, wir sind in diesem Netz gefangen, wir sind rausgeholt aus dem Meer. Als viertes, es gibt eine sehr sorgfältige Auswahl, nämlich es ist ausdrücklich gesagt, die Fischer setzen sich dazu vor diese und sie wählen gute in Gefäße und schlechte werden weggeworfen. Fünftens, es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Noten wie in der Schule oder sowas. Es gibt weggeworfen oder ins Gefäß. Nichts dazwischen. Und die Fische werden nach dem gemustert, wie sie im Netz vorgefunden werden. Und sechstens, die Fischer entscheiden über gut oder schlecht, nicht die Fische. Die würden sich wahrscheinlich alle klasse finden. Aber nun kommt natürlich die brennende Frage, was ist guter oder schlechter Fisch? Und Jesus geht's ja hier sicherlich nicht um Fische in diesem Gleichnis, sondern um Menschen. Und da müssen wir aufmerksam lesen. Im Vers 49, da wird nämlich die Unterscheidung nicht in gut und schlecht getroffen, auch nicht in gut oder böse, sondern da steht ganz klar böse und gerecht. Ich habe in verschiedenen Versionen, anderen Sprachen nachgesehen, da steht immer dasselbe, da steht böse und gerecht. Und im Griechischen steht da das Wort Dikaios, das ist das Gerecht. Ist also nicht gut im landläufigen Sinne. Böse ist Poneros, das Böse, Hoponeros, das ist der Teufel selber, der Satan. Und Dikaios ist eben gerecht. Und das hier, dieses Gerechtsein, das ist offensichtlich eine Frage allerhöchster Priorität, denn da geht es um Leben und Tod. Das ist die Frage, wo kommen wir mal hin, wenn wir aus diesem Netz gezogen werden. Und dann will ich auch an dieser Stelle hier etwas weiter ausholen, denn nur die Gerechten werden nicht weggeworfen. Und wer möchte schon weggeworfen werden? Ja, gemeint ist die Gerechtigkeit nicht im landläufigen Sinne, wo wir irgendwas gerecht verteilen oder irgendwas beurteilen. Hier geht es allein darum, wie ein Gott zu Mensch steht und wie Gott diesen Menschen sieht. Und das Bild der Bibel hierzu ist total ernüchternd. Der Paulus sagt ganz kurz und bündig, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Und dabei zitiert er aus einem Psalm, dem Psalm 14, da wird das etwas ausführlicher gesagt, schon 1000 Jahre vorher. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind allesamt abgewichen, sie sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gutes tun? Sind wir nicht gut? Hier irrt die Bibel vermutlich. Ich bin nicht so schlecht. Das habe ich in zahllosen Gesprächen gehört. Und die Leute reagieren mitunter empört, sogar zornig, wenn man ihnen das nahelegt, wenn man ihnen versucht, das zu erklären. Und in Gesprächen habe ich auch oft ganz direkt gefragt, wenn man an einem bestimmten Punkt im Gespräch war, die Frage, wenn Sie heute sterben würden und vor Gott stehen, was würden Sie ihm sagen, warum er Sie zu sich lassen sollte? Dann bekommen sie fast immer Aufzählungen genannt. Wie gut man doch eigentlich ist. Und das müsste Gott ja wohl anerkennen. Ja, und hier liegt eben gerade der große Irrtum. Denn alles, was wir uns ausdenken, von dem wir denken, dass wir Gott damit beeindrucken und gütig stimmen können, das muss eigentlich schon von der Logik her falsch sein. Denn wenn wir den Psalm nochmal lesen, dann ist das ja gerade das Problem, dass die Menschenkinder nicht nach Gott fragen, sondern selbst bestimmen wollen, womit sie vor Gott als gut zu gelten haben. Und Paulus hat auch das wieder in wunderbare Worte gekleidet, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Ja, wie wird man aber vor Gott gerecht und gerettet? Und das ist ja wirklich das ganz, ganz Wichtige, was zu diesem Thema immer wieder gesagt werden muss. Das darf man ja niemals auslassen, meines Erachtens, in einer Predigt. Und zunächst wieder eine paulinische Antwort, typisch knapp. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und weiter hinten, Vers 24 steht, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das klingt ziemlich abgehoben, abstrakt, kanaanäisch, wie man auch so sagt. Aber ich möchte dazu eine kurze Geschichte erzählen, wie das so geht. Die ist schon 2000 Jahre alt, ist also auch nicht von mir. Da hatte jemand eine ganz ähnliche Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Paulus und Silas, die waren wieder mal im Gefängnis in Philippi, zuvor noch mal schnell verprügelt worden, kann ja nie was schaden. Und sie waren dort im Kerker und haben gebetet die ganze Nacht. Und dann geschah ein Erdbeben. Da öffneten sich ihre Fesseln, die Türen sprangen auf und die Gefangenen waren eigentlich alle frei. Als der Aufseher von dem Gefängnis wach wurde und das bemerkte, da war der so voller Entsetzen und wollte sich das Leben nehmen. Und da ruft ihn Paulus zurück und hält inne oder zwingt ihn und sagt ihm, halt inne, du, wir leben alle, wir sind alle noch hier. Und ich will Ihnen aber diese Geschichte einfach mal lesen, weil das hier sehr viel klarer rauskommt, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Da steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 16, Vers 30 bis 34. Da bin ich also jetzt an der Stelle, da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und sagte dann, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ja, so geht das. So ist der Ablauf. Sie sagten ihm das Wort des Herrn, er nahm es an, er wurde gläubig, ließ sich taufen und er freute sich. Eine ganz andere Botschaft habe ich Anfang Juli in Kirchgellers, in so einem Nest bei Lüneburg gehört. Da war ich beim Gottesdienst, da war zufällig ein Taufgottesdienst, ich kannte ja niemanden da, wo der Pastor dort wirklich vollmundig verkündete zu diesen Eltern von dem Baby, ja jetzt ist ihr Kind getauft, jetzt ist er Christ und in Ewigkeit ist er in Gottes Gnade, was immer er tut, nie wieder, er wird das ewige Leben haben und nie wird er aus dieser Gnade fallen. Das wurde dort wirklich so verkündet, ne? Aber die Rettung kommt eben nach der Bibel nicht aus dem Taufbecken, sondern aus dem Glauben. Und diese Wahrheit, die stammt ja nicht von Paulus allein, sie zieht sich durch die gesamte Bibel. Und das ist dieses Warnschild, das ist das, worauf uns die ganze Bibel immer wieder hinweist. Glaubt, kehrt um und glaubt das, was Gott euch sagt, glaubt das Evangelium. Ganz kurz hat es der Herr Jesus gesagt in dem Johannesevangelium, Vers 6,47. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Punkt. Natürlich geht es nicht um irgendeinen Glauben an Hühnerbrühe oder sonst was, sondern es geht um ein kindliches Vertrauen in die ganze Schrift, Alt- und Neues Testament. Auch da zwei wunderbare Beispiele. Der Herr Jesus bestätigt das Alte Testament hundertprozentig, indem er nämlich sagt, wenn ihr Mose und seinen Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr meinen Schriften glauben oder wie werdet ihr meinen glauben? Und auch der Paulus bekennt in der Apostelgeschichte vor dem Felix, vor diesem Statthalter, im Kapitel 24, ich diene Gott, indem ich alles in der Schrift glaube, von Gesetz und den Propheten. Es ist ein Gottesdienst für ihn, das alles zu glauben. Das ist mit dem Glauben gemeint. Und den kann sich niemand erkaufen, niemand erarbeiten, auch nicht mit 1000 Stunden Bibellesen kommen wir dahinter. Aber wir können ihn erbitten von Gott, wenn wir ihn mit aufrichtigem Herzen danach fragen. Aber jetzt zurück zum Netz. Seinen Gütestempel, den trägt ein Fisch schon, wenn er noch im Netz zappelt. Ja, die Guten werden aufbewahrt, weiter ist über die jetzt nichts berichtet. Und beim Menschen heißt es, die Engel werden die Bösen von den Gerechten scheiden. Das Reich Gottes und das ewige Leben sind den Gerechten vorbehalten. Und ewiges Leben meint natürlich Leben mit Gott. Und jetzt kommt eben diese Frage, was geschieht aber mit den Bösen, also Nichtgerechten? Dazwischen gibt es ja nichts. Es gibt gerecht oder nicht gerecht. Und da heißt es ganz schlimm, ab in den Feuerofen heulen und Zähne klappern wird da sein. Schrecklich. Kann das denn wahr sein? Der liebe Gott, aha, da ist sie wieder, die drohende Keule, wie bei den Ewiggestrigen, ja, diesen Pfaffen, evangelikalen Fundamentalisten und so, die wollen uns immer nur Angst einjagen, kann alles nicht so schlimm sein. Seit der Aufklärung sind wir doch frei von dem ganzen Spuk. So oder so ähnlich habe ich es auch schon oft gehört. Leider eine wahre Geschichte durch den Ablasshandel, den die katholische Kirche geführt hat. Da wurden die Bilder missbraucht, um den Leuten Angst einzujagen und vor allem eben, um sie auszunehmen. Und mit der sogenannten Aufklärung wurden diese Bilder auch wirklich verworfen, lächerlich gemacht. Leider, sollte man eigentlich sagen. Denn die Wahrheit finden wir ja nicht in unserem Empfinden, sondern allein im Wort Gottes. Und die gleichen Bilder, dieser Feuerofen, Zähne klappern, heulen, finden sich an vielen Stellen in der Bibel wieder. Das ist nicht eine einzelne. Ich habe nicht ein Kapitel rausgesucht, wo das jetzt besonders drastisch ist. Im gleichen Kapitel 13 kommt es nochmal vor, bis hin zur Offenbarung, immer wieder. 3-mal finden wir es in der Bergpredigt wieder. Und Jesus warnt dort immer wieder vor höllischem Feuer oder vor der Hölle. Und ganz extrem konsequent in Matthäus 18, wenn irgendetwas euch Anlass zur Sünde gibt, dann haut's weg. Haut euch den Fuß, hackt ihn euch ab, reißt euch die Augen aus. Besser, ihr kommt einfach nicht ganz intakt in den Himmel, als voll intakt in die Hölle. Und was uns hier so hart erscheint, das folgt einfach aus dem Wesen Gottes, der die Sünde abgrundtief hasst. Denken wir nur an das Alte Testament, wo er den Israeliten befiehlt, 100.000, ja ganze Völker abzuschlachten. Einfach so. Weil sie fremde Götter angebetet haben. Das ist das, die Ernsthaftigkeit, mit der Gottes die Dinge betreibt. Und vor diesem Hintergrund sollten wir eben diese Warnung absolut dringend ernst nehmen. Das ist kein Spaß, was Gott uns sagt. Die Hölle wird uns übrigens auch beschrieben als Ort des Feuers und der Dunkelheit. Ein Ort größter Pein, ein Ort ewiger Pein, ein Ort ohne Umkehr oder Rückkehr. Aber da gibt's eben auch ewiges Leben, ewige Pein, eben die Hölle. Aber umgekehrt sollten wir Gott von ganzem Herzen danken, dass er uns in seinem Zorn nicht bewahrt, sondern uns eine Rettung anbietet, in Jesus Christus. Denn das ist ja nicht das letzte Wort, die Hölle. Wir haben ja eine Chance, diese Hölle nicht zu kosten. Und ich möchte jetzt mal diesen ersten Teil kurz zusammenfassen. Alle werden auferstehen. Es gibt ewiges Leben für Gerechte, ewige Pein für Nichtgerechte. Und es gibt nichts dazwischen, vor Gott kein Abtauchen, kein Durchschlüpfen, nichts, kein Verstecken. Alles andere, liebe Geschwister, ist einfach Wunschdenken. Die Bibel lässt keinen Zweifel, es geht um alles oder nichts an der Stelle. Gott legt uns von Anfang an der Bibel Leben oder Tod vor und er will, dass wir das Leben wählen. Und wenn nach diesen 7 Gleichnissen, da zieht der Herr Jesus hier einen Strich, so einen Schlussstrich und schließt mit einer Frage ab. Habt ihr das alle verstanden? Das fragt er seine Jünger, so in den Raum. Und wenn die Jünger hier mit Ja antworten, so sagt der Herr Jesus, dann gleicht so ein Jünger einem Schriftgelehrten, im besten Sinne, nicht einem Pharisäer, einem Schriftgelehrten. Und die Jünger um Jesus, die konnten dabei vielleicht nicht mal alle lesen. Also es geht hier nicht darum, einen Schriftgelehrten zu Jüngern zu machen, sondern Jünger zu Schriftgelehrten zu machen. Und sie wurden durch ihr Verstehen qualifiziert. Und sie haben ja das Evangelium in die Welt getragen. Und ein Jünger, der hat nicht nur den Schatz, sondern er darf eben auch aus diesem Schatz wie ein guter Vater schöpfen. Dabei fällt mir Leonhard Euler ein. Das war ein ganz großer Mathematiker vor 300 Jahren. Der war tiefgläubig bis zu seinem Tod. Er hatte eine große Familie. Er hat 8 Kinder überlebt. Er hat eine junge Frau verloren. Sein Haus ist abgebrannt. Er hat Krebs in beiden Augen gehabt. Die meisten Werke hat er in den letzten 17 Jahren als Blinder geschrieben. Er war immer frohen Mutes und er hat jeden Abend mit seiner Familie eine Andacht gehalten. Das war Leonhard Euler. Und so viele Gelehrte, kann die Namen gar nicht alle aufzählen, von denen die Atheisten heute sagen, ja, die Wissenschaft. Das waren die Leute, die diese Wissenschaft hervorgebracht haben. Christen. Leidenschaftlich glühende Christen, Leute wie Maxwell, Gauss. Ich will mir jetzt, das will nicht die Zeit verlieren. Komme ich wieder zurück. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt uns Jesus zu. Und der Vers 52, der machte mir unheimlich Mut, dass ich eben ohne Theologiestudium und Ordination mich weiter mit diesem Thema befassen darf, denn es ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema. Und auch der letzte Brief der FTA, der Freien Theologischen Akademie in Gießen, hat mich sehr ermutigt. Da stellt nämlich die FTA nochmal fest, ich zitiere, sie bekennt sich unter Bezug auf das biblische Selbstzeugnis zur ganzen Inspiration, Wahrheit, Irrtumslosigkeit und heilsgeschichtlichen Einheit des Kanons der Heiligen Schrift. Und sie macht deutlich, was den Reformatoren schon wesentlich war, dass dieses Wort Gottes in der geschöpflichen Gestalt menschlicher Sprache in aller Klarheit für jeden erforschbar und verstehbar vorliegt. Wir müssen uns natürlich die Mühe machen, betend und mit offenem Herzen in der Bibel zu forschen. Da gibt es viel Spielraum für Auslegungen, immer natürlich. Und wir sollten beim Bibellesen aber vorrangig, glaube ich, das herauslesen, was der Geist uns eingibt, zu lesen. Und da kann es sein, dass dieselben Worte für verschiedene Leute ganz was Verschiedenes bedeuten. Es kann sogar sein, dass wir selber, wenn wir den gleichen Text zu einer anderen Zeit lesen, etwas anderes herauslesen. Gottes Wort ist eben ein lebendiges Wort. Und immer sollten wir bedenken, nicht die Auslegung der Schrift ist die Wahrheit, sondern die Schrift selber. Und da ist eben ein Beispiel die Frage Neues und Altes. Was ist damit gemeint? Der Luther hat in seiner Bibel von 1534 schon die Anmerkung gemacht, Altes ist das alte Gesetz, Neues ist das Neue, ist das Evangelium. Das habe ich auch an anderen Stellen wiedergefunden, aber ich lese aus dem Text auch noch was anderes raus, nämlich, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir losgehen und Zeuge sind, dann kann uns zweierlei passieren. Wir erleben Neues und Altes. Nämlich Leute, die umkehren, ein neues Leben beginnen und Leute, die ablehnen und alt bleiben. Beides habe ich erlebt, leider meistens Altes. Und die Erfahrung auch, die meisten Leute kennen das Evangelium wirklich nicht. Und um auf diesen Zug mal zurückzukommen, sie sitzen in diesem Zug, auf die fatale Brücke zu. Diesmal aber nicht über den Tay, sondern über den Feuersee. Das reimt sich sogar an der Stelle. Hand aufs Herz. Wenn Sie am Ufer des Tay stehen würden und Sie wüssten, die Pfeiler sind morsch in der Brücke, auf der Brücke, dass sie nicht tragen werden, würden Sie nicht alles tun, losrennen und versuchen, den Zug zu stoppen, die Leute zum Aussteigen, zum Umkehren zu bewegen, mit allen Mitteln? Und wie viel mehr müssen wir, die wir jetzt Jünger des Himmelreichs sein wollen, doch vor der Fahrt auf diesen Feuersee warnen? Und auch wenn wir Unglauben erwarten, wir müssen es tun, wir müssen es versuchen. Warum sind wir oft so halbherzig? Und da schließe ich uns, mich alle ein. Oder tun manchmal überhaupt gar nichts? Da müssen wir uns eigentlich die wirklich provokante Frage gefallen lassen. Glauben wir überhaupt selbst den Ernst dieser Botschaft? Ich hoffe, dass die fatalen Folgen einer so schwammigen Sicht über das Verlorensein der Ungläubigen ein bisschen klarer geworden sind. Und wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen. Und ich gebe Ihnen eine Literaturempfehlung für heute Nachmittag. Wenn Sie in Hesekiel Kapitel 2 und 3 mal nachlesen, da finden Sie, was Gott zu den Propheten sagt, wie er vorgehen soll, was er es immer wieder sagen soll. Und das Blut der Opfer kommt auf ihn, wenn er es nicht sagt. Immer und immer wieder. Und zu denen, die zuhören, sagt er, sie sollen es hören oder es bleiben lassen. Sagt es. Wie die Leute reagieren, ist nicht mehr eure Verantwortung. Der Widersacher freut sich über jeden Zweifel, jede Halbherzigkeit Und er legt noch eins drauf, er tut alles, damit die rettende Nachricht nicht geglaubt wird in diesem Todeszug. Apropos Zug, ich fahre sehr viel mit der Bahn, neulich wieder aus der Schweiz zurückgekommen und da liegt ja immer dieses Heft Mobil, vielleicht kennen Sie das. Da hat man ja Zeit und Millionen Menschen lesen das. Und in dieser letzten Nummer, hier ist wieder ein Artikel drin, über, wie heißt der Mann, Preston Douglas oder Douglas Preston, über sein Buch Credo, was da vorgestellt wird. Ganze Seite, ein Artikel, Wüste Atheismus, Wüste, eigentlich wirklich schlimme Worte auch gegen die Leute, die glauben. Wir werden als Gefahr hingestellt. Sowas liegt im Zug aus. Ne? Ja, es gibt die Front der neuen Atheisten, da will ich jetzt mich nicht weiter drüber auslassen. Und diese alte Lüge, ihr werdet gewiss nicht sterben, die der Teufel angewandt hat, die gilt natürlich so unverblümt heute nicht, denn jeder weiß, dass wir sterben müssen. Aber heute heißt das eben anders. Das heißt, mit dem Tode ist alles aus, danach ist Ruhe, Schlaf, sanft. Das ist die Lüge, der ich aufgesessen war, über 50 Jahre. Die Folgen davon sind zum Beispiel Selbstmord. Aktive Sterbehilfe, das sind Dinge, wo man glaubt, dahinter ist ja abgeschaltet. Ruhe sanft, welch ein Irrtum. Die andere Lüge der Verharmlosung der Situation. Das hatten wir gerade, habe ich gerade vorhin behandelt. Und die Lüge, alle kommen in den Himmel. Und mittlerweile wird sogar in den Kirchen das Opfer unseres Herrn Jesus in Frage gestellt, bis in die höchsten Kreise. Ich habe jetzt nachgelesen auf der offiziellen Homepage der EKHN, da ist also jetzt eine öffentliche Stellungnahme, das können Sie im Internet gern nachlesen. Da gibt es ein Gespräch zwischen Pröbstin Scherle und Dekanin Eva Reis über ihre Positionen. Und das ist von der Öffentlichkeitsbeauftragten des Dekanats Offenbach durchgeführt worden. Ich nehme eine Frage hier raus. Ist Jesus für unsere Sünden gestorben, fragt die Frau Pfannmüller. Eva Reis antwortet, ich sehe da keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tod Jesu und der Vergebung der Schuld. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist, weil er das menschliche Leben konsequent mit uns teilen wollte. Das Besondere an Jesu Leben ist für mich die Auferstehung, denn in der Auferstehung wird klar, es gibt Hoffnung für jeden, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist für mich der Kern der christlichen Botschaft. Und die Gabriele Scherle, die antwortet, ich kann mich da gut anschließen. Dann folgt noch Text, das ist noch ein bisschen, die hat noch einen Rest von Schuldglauben. Die Zeit ist jetzt nicht, das vorzuführen. Und das ist die offizielle Meinung der Kirche Hessen-Nassau. Und da krampft sich alles zusammen in mir, wenn ich wirklich lese, wie das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der alles gegeben hat für uns, wenn das einfach geleugnet wird und einfach so hingestellt wird, als wäre es überflüssig gewesen. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich möchte Ihnen noch ein Wort darüber sagen, wie viel Zeit uns noch bleibt. Kauft die Zeit aus, haben wir vorige Woche gehört von Helmut Weidemann. Und dazu möchte ich Ihnen auch noch mal ganz kurz etwas lesen. Das steht im Lukas-Evangelium, im Kapitel 17, Vers 26. Wie das so abläuft, wie wir so in den Tag leben. Ja. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regne es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Ja, was tun wir mit unserer Zeit? Sagen wir vielleicht so mit Goethe, nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus. Man sieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten. Dann geht man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Ist das das, was wir in uns haben? Ist es das wirklich? Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, er verließ seine Herrlichkeit, um uns zu beschenken, um für uns zu sterben, damit wir vor Gottes Zorn bewahrt werden können. Und wir dürfen nicht am Fenster stehen, unser Gläschen austrinken. Das dürfen wir schon mal, aber das darf nicht unser Lebensinhalt sein. Und da müssen wir uns aufrütteln lassen. Wir müssen als Zeugen das weitergeben, weil das einfach die Liebe Gottes befiehlt. Wir sollen Zeugen sein, das Wort Zeugen, das heißt auf Griechisch Martyres. Und das Zeugnis heißt Martyrion. Wir wissen, was mit diesen Begriffen ja auch verbunden ist. Das ist nicht immer nur Zuckerlecken. Lasst uns losgehen. Vorige Woche hat uns Helmut Weidemann gesagt, wie wir das machen sollen. Heute habe ich versucht zu sagen, warum wir das machen sollen, wie lebenswichtig das ist. Und lasst uns diese Rolle, die wir darin haben, immer wieder im Gebet finden. Ich möchte Sie aufstehen, bitten aufzustehen, dass ich es ein Gebet spreche. Herr Jesus Christus, du Heiland, du herrliche Majestät, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns vor dem Zorn Gottes bewahren willst, dass du alles gegeben hast, Herr, und dass du deinen Glauben in unsere Herzen reingeschenkt hast. Und wir bitten dich, dass du uns veränderst und uns wirklich bereit machst, das weiterzugeben, aufzustehen und Menschen zu retten. Zeig uns unsere Rolle, unseren Platz, den du für uns vorgesehen hast. Wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen für deine Gnade. Amen.